Willkommen bei der 12. Ausgabe von Kino Balland, dem kleinen Geschwisterlein von Kino on the Couch. Ein Podcast, mit dem aktuelles wie klassische Kurzfilme zur Analyse ambulant betreut werden. Das heißt, wir fokussieren unseren Blick auf ein ganz spezielles Themenfeld, das zu dem in diesem Podcast vorgestellten Kurzfilm passt und eine Grundlage zur Diskussion bietet. Und heute hat uns Hair Love von Matthew A. Cherry, Everett Dawning Jr. und Bruce W. Smith in unserer Ambulanz zur Therapie aufgesucht, der jederzeit auf YouTube aufrufbar ist. Mein Name ist Sebastian Fitz-Klausner und bei unserem 12. Anamnesegespräch ist auch noch wie immer der Patrick Marki mit dabei, der sich gerade seine Haare machen lässt von seinem Vater. Hallo Patrick.
Hey, verdammt, geh doch. Wie sieht das denn aus? Was ist? Okay, warte. Kurz einen Spiegel. Oh nee, komm, ich. Selbst da, ich kann so nicht vor die Kamera. Okay, warte mal, noch hier ein bisschen Seitenscheitel. Dann, okay. Gut. Ja, hi. Guten Abend. Heute sitze ich hier im Badezimmer vor dem Spiegel und versuche mich noch herzurichten. Freut mich aber hier zu sein.
Und ihr wisst, es geht ganz einfach nur mit ein bisschen Liebe und ein bisschen Arbeit. Also macht euch nicht zu viel Sorgen und hört uns weiter bei diesem Tutorial zu, wie man hier unsere Frisuren imitieren kann. Zuerst Patrick, was macht man, um diesen wunderschönen Haarstoff zu bekommen?
Nun, man muss erst einmal gelassen sein, dann vielleicht ein bisschen Gel in die Haare hineingeben, nicht zu viel, ein wenig, und sie dann in Form bringen und richtig sanft einmassieren und nach hinten ziehen. Und dann sehen sie wunderbar aus. Und ich rede kompletten Unsinn.
Jetzt bin ich überrascht. Ich dachte wirklich, so, shit, du hast Gel drin. Das hätte ich nie erwartet. Jetzt kommt alles raus. Deine dreckigen Geheimnisse kommen raus.
Nee, Gel
habe ich. Ich habe auch meine Tricks. Meine Tricks ist, schlafen gehen und dann so die Haare lassen. Perfekter Trick. Klappt jedes Mal. Ein Wunder.
Endlich verrätst du mir das mal. Ich habe mir immer gedacht, wie schafft selbst er das? Also, wenn ich, also im Freundeskreis bist du auch unter vorgehaltener Hand Hairstar genannt. Okay, ich glaube, wir überbieten uns hier mit den schlechtesten Witzen aller Zeiten.
Ach, die schlechtesten sind übertrieben. Jedes Woche unterbieten wir uns aufs Neue. Das heißt, irgendwann schaffen wir das Niveau tief in den Keller zu drücken und uns dort
du,
zu...
Aber bringen. Wir sind doch schon lange nicht mehr in Österreich. Das haben wir auch letzte Folge. Nee, vorletzte Folge schon.
Shit. Wow. Letzte Folge einfach über Weinstein geredet. Diese Folge geht es ums Witze machen über Kindermissbrauch. Wow. Und andere sexuelle Gewaltformen. Ich habe doch Keller gesagt. In Deutschland gibt es einfach keine Keller. Das ist das Einzige, was ich damit gemeint habe, selbst da. Sonst habe ich gar nichts gemeint. Ich
natürlich
den
wunderbaren Film von, wie heißt der bekannte österreichische Regisseur gleich nochmal? Import-Export.
Das ist nicht so bekannt. Ach so, die meinst du im Keller. Ach, du meinst Ulrich Seidel. Ich dachte, du meinst den Film über, heißt er Michael vielleicht? Ich glaube schon, oder? Michael, der über so einen de facto Campus darstellt.
Nee, Michael ist der Pädophilie-Film, glaube ich, über...
Ja, das meinte ich, habe ich ja gesagt.
Ach so, ich habe den nie gesehen. Handelt der von, okay.
Es ist so sehr stark angelehnt. Ich meine, es gibt natürlich den Campus-Film, der heißt 3096 Tage
oder warte mal.
Konstantin.
Nein, ich habe Michael sogar gesehen, aber komplett verdrängt. Ich habe den gesehen im Kino, gefolgt von einer sehr spannenden Dokumentation über das Thema. Und deswegen, also die war viel besser als der eigentliche Film, deswegen habe ich das komplett verdrängt. Sorry, den meinte ich nicht.
Und die Dokumentationfilm heißt Michael Jackson, Leben und Wirken.
Shit, okay, jetzt hast du sozialen Witz gerissen. Gut. Beste Podcast-Folge.
Also heute wollen wir reden, wie ihr schon merkt, über Hair Love. Familienunterhaltung und wie Haar ein zentrales Symbol ist für Blackness in diesem Kontext. Wir merken, wir haben so gute Brücken geschlagen zwischen unserem Anfangsmonolog, Dialog und der dahin führt zu diesem Film an sich. Finde ich auch. Patrick, worüber geht es in dem Film?
Ja, die Synopsis des Films ist sehr schnell zusammengefasst. Der Film geht ja eigentlich nur 6 Minuten. Die junge Suri, spricht man sie so aus, sitzt vor ihrem Spiegel, nachdem sie eines Morgens fröhlich aufgewacht ist und möchte ihr Haar richten, aber das funktioniert nicht so ganz. Bevor sie verzweifelt aufgibt, hieft ihr Vater, aber auch er hat gewaltig mit der Locken- und Haarpracht von Suri zu kämpfen. Werden sie gemeinsam das Haar in Band bringen, um einen wichtigen Besuch noch abhalten zu können?
Das voller Spannung, aber tatsächlich interessant. Also man muss sagen, es klingt jetzt natürlich, wenn man nur Synopsis hört, ein bisschen lächerlich, aber ich glaube, der Film hat eigentlich schon sehr viel zu erzählen und auch ein sehr, also das Herz am richtigen Fleck. Also Patrick, hat er dich berührt oder bist du jetzt, folgst du jetzt auch allen Haarstyling-Video-Podcasts oder wie schaut es bei dir aus?
Ja, er hat mich berührt. Ich fand ihn gut, ich fand ihn schön. Er hat mich im Rahmen dessen, wie ein sechsminütiger Kurzfilm berühren kann, berührt. Das klingt auch wieder falsch. Also nein, ich fand ihn schön und gut, aber es gibt tatsächlich auch Filme, die vielleicht für mich persönlich ein bisschen, den ich vielleicht persönlich ein bisschen mehr emotional nahestehe. Deswegen ist das keiner meiner Top-Favoriten. Also ein Kurz- Animationsfilm, den wir hier besprochen haben, zum Beispiel, hat mich dann ein bisschen mehr mitgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber der, wo es um
Patrick.
Alzheimer ging, ja.
Late Afternoon.
Late Afternoon, genau. Also den fand ich einfach aus persönlicher Relevanz, sagen wir es mal so, für mich, weil ich auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, habe ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon erzählt, aber so ein bisschen Angst habe vor neurodegenerativen Erkrankungen und deswegen hat mich das, glaube ich, persönlich ein bisschen mehr berührt, wo ich von einer, ja, von den Wirren einer langen Haarpracht schon seit längerem doch relativ fern bin und auch keine Locken habe. Also klingt blöd und oberflächlich, aber Film gut gemacht, für mich persönlich thematisch ja nicht ganz so an meiner Lebenswelt, als dass ich sage, ein Top-Film, aber technisch und auch von dem, was er aufgreift und von der Hintergrundstory dazu, wie der Film gemacht wurde, ich nehme an, wir werden ganz kurz noch drüber sprechen, sehr, sehr schön und auf jeden Fall, also die 6 Minuten, die er lang ist, auf jeden Fall mindestens wert. Also mehr als nur wert, sagen wir es mal so. Ich würde ihm 6 bis 7 widerspenstige Haarborsten verleihen. Sagen wir 7.
Ja, ich wollte schon beginnen damit mit dem Witz. So, okay, das ist die 3 Minuten Unterschied zwischen den 6-minütigen Kurzfilmen und den 9-minütigen Kurzfilmen. Das macht das aus. Aber ich glaube, das ist genau das, was du auf den Punkt triffst. Film ist nicht ganz in so unsere Lebenswelt drinnen, ist nicht ganz so relevant für unsere Lebenswelt. Wir können sehen, dass der Film ein schöner Film ist, ein netter Film, ein liebevoller Film ist, der auch, wie ich schon gemeint habe, das Herz auf dem rechten Fleck hat. Aber das ist auch gut so, Anführungszeichen, dass das nicht für uns gemacht ist. Und ich glaube, das ist die Moral von diesem ganzen Film und auch vorweggenommen schon ein zentraler Punkt von unserer Diskussion. Das ist halt ein Film, der vielleicht doch nicht so für uns zwei weiße Männer im Anfang, Mitte 30, die hier über Filme reden, sondern es ist ein Film für andere Gruppen und das ist sehr schön, dass es den Film gibt deswegen. Also ich würde es so formulieren halt, also dass ich fand ihn auch verspielt, ich fand ihn auch nett und liebevoll, aber ich wurde auch nicht so, also ich muss gestehen, die Katze ging mir zum Beispiel ziemlich auf die Nerven, weil sie eine unnötige Figur war einfach. Aber ja, es ist ein Film, der für Kinder gedacht ist und Kinder mögen Katzen. Was man auch daran erkennt, dass Kid Bull ja auch gerade sehr erfolgreich ist und Kid Bull macht es eigentlich tatsächlich ein bisschen besser. Das ist ziemlich arg, wie sich das so formuliert, aber tatsächlich ist Kid Bull wahrscheinlich der Film, der geht es nicht um Tieresmissbrauch und Gewalt gegen Tiere und Liebe zwischen diesen Tieren, die verstoßen worden, marginalisiert werden. Und das ist ein totaler Pixar-Big-Budget-Produktionsfilm, der natürlich im Kontrast steht zu diesem kleinen Film. Und auch die Adressatinnen und Adressaten sind halt unterschiedlich oder ganz andere. Und der Film ist dafür, also während Pitbull besser auf die Tränendrüse drücken kann tatsächlich, würde ich behaupten wollen, also ein bisschen geschickter darin ist einfach, ein bisschen geübter, ist, wie ich sagen, Hair Love halt vielleicht relevanter. Und damit bin ich auch vollkommen einverstanden, dass Hair Love einfach ein sehr relevanter Film ist heutzutage.
Ja, absolut. Er ist auch ein Film, der Ja, der Film ist halt 100% im aktuellen Zeitgeist drin, beziehungsweise 100% beschäftigt er sich mit einer oder mehreren Thematiken, die gerade sehr präsent und auch sehr relevant
Coronavirus
sind.
zum Beispiel.
Ja, genau. Da musst du dann sagen, wo genau du es erkannt hast, aber
Was hat die
jo,
Frau denn
natürlich.
sonst für eine Erkrankung? Spoilers, Alter!
Also vom Coronavirus fallen einem die Haare aus, okay, das zu wissen. Ja, natürlich kann nicht alles aufgegriffen werden, was gerade aktuell ist, aber ja, nee. Eigentlich auch für uns. Also wir sagen da, oh gut, wir haben da jetzt nicht so mit der Lebenswelt drin. Aber eigentlich, Stichwort YouTube-Tutorial, da sind wir. Ich meine, wir sind auch auf YouTube zu finden mit Kino on the Couch und geben quasi auch Film-Tutorials. Also ja, ist quasi
Ich würde
doch
schon
mitten in unserer
sagen, dass
Lebenswelt.
es unsere Lebenswelt ist in der Hinsicht, dass natürlich hier wir halt sehr stark von diesem Diversitätskontext halt kommen und auch es schön finden, dass eben alle Personen sich wiederfinden können in verschiedensten Formen, Repräsentationsformen ganz einfach und etwa auch eben ein Kind, ein schwarzes Kind zum Beispiel, direkt einen schönen Film hat, dass einfach hier so für sich wiederfindbar ist und dass man sich wieder sieht auf der großen Leinwand. Und dementsprechend finde ich ist natürlich auch unsere Lebenswelt, die hier adressiert wird, weil sonst sind wir nicht besser als die White Supremacists, die in den USA und auch in Europa derzeit für Ärger sorgen, Anführungszeichen. Oder also nicht Ärger, für
Also, das klingt wie die
ich weiß,
Panzerknacker-Bande.
ich wollte, das fand ich auch, wir sind gerade zu schlecht. Also für schrecklichen Terror sorgen. So, ich glaube, es ist ein bisschen
Ich glaube,
angebrachter.
wir alle wissen, was du meinst und gehen da
Ja.
konform mit dir.
Ja. Aber genau, also wollen wir doch einfach beginnen, warum dieser Film eigentlich eine Relevanz hat und inwiefern eine Relevanz hat. Also Patrick, wir haben schon begonnen zu sagen, es geht hier um Repräsentation. Was heißt denn nicht Repräsentation? Warum ist das wichtig? Gerade beim Kinderunterhaltungsfilm.
Weil, puh, wie weit muss ich jetzt ausholen? Nein, Repräsentation ist natürlich wichtig, damit jeder, was ist das richtige Wort hier, angemessene, adäquate, realistische Identifikationsfiguren auch hat, haben kann, die auch für einen selbst, ja, relevant und passend sind. Also, dass ich nicht. Ich meine, gut, eigentlich würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich fände es schön, wenn sich jeder mit jedem oder mit so vielen Personen, Figuren wie möglich identifizieren kann. Das Entscheidende ist natürlich, dass niemand gezwungen ist, sich mit wenigen oder im schlimmsten Fall nur einem prototypischen Figurenbild identifizieren zu müssen. Ja? Also, dass nicht one size fits all allen übergestülpt wird und man hier keine Freiheit hat, sich selbst zu finden, zu verwirklichen, im schlimmsten Fall wichtige Eigenschaften von einem selbst dann auch marginalisiert werden oder verdrängt werden oder was auch immer. Also, deswegen ist das wichtig und relevant. Punkt. Also auch politisch, gesellschaftlich, ich meine, mit Bewegungen wie Black Lives Matter und so weiter. Also natürlich ist das alles in unser aller Munde und es ist natürlich auch gut so, dass die Unterhaltungsindustrie nicht komplett, aber schon zu einem erheblich größeren Ausmaß, als das noch vor, sagen wir mal, einem Jahrzehnt der Fall war, auf Inklusion achtet, beziehungsweise recht heterogen ist in den Identifikationspotenzialen, die angeboten werden.
Ja, genau, weil ich meine, davor, so vor 10 Jahren, war es viel stärker noch dieser Diskurs des Post-Race, der auch oftmals mit Obama eigentlich zusammengebracht wurde, könnte man sagen. Also selbst zum Beispiel das African American History Museum in Washington DC schreibt auch zum Beispiel darüber, wie einfach hier so ein Obama eine neue Phase reinbringt und wie viele Personen, Autorinnen, Autoren, dann darüber gemeint haben, ja gut, es hat Race überhaupt keine Rolle mehr, spielt einfach keine Rolle. Und ja, 10 Jahre später und wir wissen einfach, wie falsch diese hoffnungsvolle Botschaft war und wie falsch sie natürlich auch damals schon war. Aber es war halt ein euphorisches, optimistisches Denken, was halt so ein bisschen in die Richtung von dazu geführt hat, dass wir halt alle einfach, also viele Leute einfach geglaubt haben an das Yes, we can und das natürlich vollkommen dann andere Formen von Unterdrückung übersehen hat tatsächlich. Und ja, wie du richtig sagst, heute ist das halt wieder ein bisschen anders. Und natürlich hat hier natürlich gerade der Kinderfilm eine große spielt eine große Rolle, weil natürlich Kinder so früh wie möglich sich wieder kennen müssen oder Kinder brauchen, Identifikationsmaterial sehen müssen, was kann ich alles werden. Also natürlich ist das jetzt hier nicht so der Fall, aber man kann ja trotzdem sehen, dass man sich selber wiederfindet in diesen Bildern. Und ich glaube, der Film weiß es nicht nur, weil der Regisseur immer wieder darauf eingeht, auf diese Idee der Repräsentation, sondern er beginnt ja auch damit eigentlich. Das Erste, was wir sehen, ist eine Wand voller Zeichnungen, die ihm die Protagonistin angefertigt hat, und die Kamera schwenkt über diese Wand. Und eine Zeichnung ist zum Beispiel auch eine Superheldin. Also es ist auch diese Idee von Bildern, mit denen man sich eben hier, mit der sie selber sich hier wiederfindet, in denen sie sich wiederfinden kann eigentlich. Und dagegen können wir jetzt mal die Frage stellen, ja, was gibt es so für große Filme? Also warum ist das, warum ist zum Beispiel so ein Film wie The Princess and the Frog nicht so wie dieser Film? Warum wird zum Beispiel dieser Film wesentlich mehr gelobt als zum Beispiel The Princess and the Frog? Hättest du eine Idee dahinter oder wie würdest du es sehen? Glaubst du, wird er mehr gelobt? Haha, wie ich schon gesagt habe.
Gute Frage, ja. Gut, Princess and the Frog war, naja, also ich, wir haben das eigentlich, und hier schließen wir einen ganz, 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 ganz großen Bogen hin zurück zu unserer allerersten Podcast-Folge, nämlich, dass dieser Film hier authentischer ist.
Welcher Film?
Also, Folge es ist. Also allererste Folge, allererste Kino on the Couch-Folge, yay, lang, lang ist der, Coco, ein Film, der in einem, ich sag mal, mexikanischen Milieu spielt, aber eigentlich von US-Amerikanern großteils produziert und durchgeführt wurde. Das heißt also, nicht direkt aus diesem Lebensbereich selbst kommt, nicht mit beiden Beinen fest und direkt dort verwurzelt ist, sondern ein bisschen, ja, eben, ich weiß nicht, was das Wort dafür ist, aber von einer anderen Gruppe produziert wird, eben um ja, keine Ahnung, also um, weiß nicht warum, also nicht direkt aus diesem Lebensbereich kommend, während dieser Film hier wirklich 100% authentisch ist und also von jemandem gemacht wurde, der sich mit einem solchen oder sehr, sehr ähnlichen Tatsachenverhalt, bin ich mir recht sicher, schon häufiger in seinem Leben konfrontiert gesehen hat, beziehungsweise dessen Situation vielleicht gar nicht so unterschiedlich ist von dem, wie es da gezeigt wird. Also die Authentizität direkt aus dem porträtierten Lebensbereich und Milieu entstammend. So, das ist der Unterschied.
Ja, ich meine, Matthew A. Cherry, den wir eigentlich hier in Forderung setzen, glaube ich, sollten, weil er halt die Kickstarter angeführt hat, weil er eigentlich die Idee schlag mit eben seiner mit seiner Charakterdesignerin, ich muss kurz nachschauen, wie sie heißt, um ihr eben auch Respekt zu huldigen, Vashti Harrison, das entwickelt haben, glaube ich, relativ zusammen. Und eben Jerry ist zwar selbst nicht Vater, aber ich glaube, wie du richtig sagst, er kommt aus derselben Community und er versucht auch eben Elemente oder Aspekte zu adressieren, Themen anzusprechen, die gerade für die Black Community in den USA von großer Bedeutung ist. Und tatsächlich hat Coco mittlerweile, nachdem wir damals schon ein bisschen kritisch dagegen waren, auch noch mehr Kritik geerntet, deshalb, weil die Personen, die Familie in Mexiko, die eindeutig als Basis gegolten hat für die alte Oma in dem Film, für die Großmutter, die langsam entschwindet, sind wieder zum anderen Thema, Late Afternoon. diese Familie lebt in übelster Armut und ja, Pixar hat eigentlich mehr oder weniger ihre Leben genommen und dann verfilmt. Und sie haben natürlich nichts gesehen von dem Geld. Gar nichts. Das heißt, natürlich kann man sagen, ja, aber es ist eine Inspirationsquelle und natürlich hat Pixar da viel gearbeitet, aber gleichzeitig kann man sagen, da führt, wie erfolgreich Pixar mit dem Film war, da kann man schon ein bisschen fragen, okay, für wen habt ihr den Film gemacht? Und da kommen wir wieder zurück zu der Idee von der Kommodifizierung eigentlich, von kultureller Diversität. Und natürlich Sony Animation Pictures, die das aufgekauft haben, werden das sicherlich genauso sehen. Natürlich ist es eine Kommodifizierung von Diversität und Heterogenität. Und sie wollen das natürlich vermarkten können. Und dasselbe haben wir sicherlich auch bei Dove, der Kosmetikmarke Dove, die auch ein großer Sponsor geworden ist. Aber natürlich, dadurch, dass es Kickstarter als Ursprung hat, dadurch, dass Cherry eigentlich zusammen mit eben Harrison hier das erarbeitet haben bevor, und dann langsam sich Geld an Land geschafft hat. Ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, wie du es richtig sagst, der bezüglich Authentizität hier ein ganz anderer Wert gelegt wird eigentlich darauf.
Ja, das heißt aber im Umkehrschluss auch, wenn genau dieser gleiche Film als Pixar-Produkt ausgegeben werden würde, wäre er schlechter bzw. würde nicht so gut angenommen werden?
Nee, ich habe gemeint, genau selber bei Sony im Sony Picture Production, bla bla bla, dass die es ja genauso machen. Sony Animation Pictures oder Sony Animation Productions, die machen es ja genauso, haben es ja aufgekauft, um damit auch sich zu kommunizieren. Aber das heißt ja nicht trotzdem, dass das Kern dahinter stark von Authentizität herrührt. Und natürlich, es ist zu leicht zu sagen, ja, nein, Kommodifizierung, ja, nein, Ausbeutung, ja, nein, Authentizität, glaube ich. Ich glaube, es geht hier immer um Schichten und um Grade, könnte man sagen, oder um Momente und von Personengruppen. Also ich glaube schon, dass einzelne Personen, die Pixar mitgewirkt haben, schon natürlich hier die Latinx-Bevölkerung sehr stark in Vordergrund gesetzt haben oder sehr im Herzen waren. Aber natürlich gab es auch die Investors, die natürlich eher das Geld gesehen haben oder Geld gerochen haben. Und so muss ich auch sehen. Natürlich gibt es hier Einzelne, die ganz stark das in den Vordergrund gesetzt haben. Aber die Kommodifizierung davon, die Kommerzialisierung von Blackness etwa, wie kann man daraus Wert machen? Aber gleichzeitig, Entschuldigung, das hat einen rein schwarzen Hintergrund. Und ich glaube, das ist auch das, warum ich über den Film seit Monaten nur höre auf Twitter, warum Ava DuVernay immer wieder darüber tweetet, die ja eine sehr starke Figur ist im Black Twitter und überhaupt in der schwarzen Community, vor allem unter Filmemacherinnen. Und ich glaube schon, dass das einen gewaltigen Unterschied macht und damit auch eben, ja, sozusagen das verstärkt, dass es eben für viele hier so eine Art sich selbst wiedererkennen in den Vordergrund setzt.
Ja. Absolut, ja, stimme ich dir zu. Was ich aber sagen wollte, ist, also ich finde es halt spannend, oder ich frage mich, oder man fragt sich, wie viel der Kontext, der wahrgenommene Kontext, dann letzten Endes an der Perzeption des Produkts und an der Bewertung des Produkts, also in dem Fall des Films, ausmacht. Also, oder anders gefragt, und wahrscheinlich führt es jetzt zu weit für diesen Kurzfilm-Podcast hier auf der ambulanten Couch, wie viel von der Qualität des Produkts ist wirklich in dem Film selbst drin oder wie viel schaffen wir eigentlich im Nachhinein einfach auf subjektive Bewertung, sagen wir es mal so.
Absolut, also dem würde ich auch zustimmen, aber wie stehst du dazu? Meine, warum nicht?
Ich weiß es nicht, ist eine gute Frage, aber ich denke mir, also es führt einem einfach vor Augen, dass letzten Endes irgendwie Filmkritiken, Bewertungen, nicht nur für Filme, gilt für vieles, immer subjektiv sind und wahrscheinlich immer super stark von den momentanen Stimmungen, dem Hintergrundwissen, das wir zu diversen Aspekten den Film betreffend haben, abhängt. Das, keine Ahnung, ich glaube, die Varianz, also der Unterschied von wie man einen Film sieht, wie gut er einem gefällt, an zwei verschiedenen Tagen sehr, sehr hoch sein kann. Was aber, um jetzt noch einmal kurz Podcasts wie diesen beziehungsweise Filmkritiken in Schutz zu nehmen, eigentlich...
wie haben wir die Bedeutung, verdammt doch mal.
Ja, ein Argument für sie ist, weil gute Filmkritiken einem natürlich viel mehr Hintergrundwissen, viel mehr Perspektiven geben und damit eine höhere Auswahl an Kontexten, die man sich bereitstellen kann, wenn man möchte. Genau, nichts anderes machen wir in diesem Podcast.
Ja, natürlich, also wir setzen halt einen neuen Kontext, wir setzen neues Wissen ein, wir suchen vielleicht andere Korpi an Wissen zu öffnen, um das zu dichter zu erschließen, was man vielleicht sich davon nicht stark mit auseinandergesetzt hat. Aber natürlich hast du recht, dass grundlegend Wahrnehmung, Rezeption von Filmen und anderen Kunst von allem eigentlichen Leben natürlich vollkommen subjektiv ist. Und noch dazu könnte man, wie ich darüber sagen, es ist alles in einem Fluss von sozialkonstruktivistischen Werden und wir schaffen unsere Realitäten für die Hinsicht. Das heißt natürlich nicht, bitte, bevor da jemand kommt, das heißt nicht, dass zum Beispiel Ungleichheiten und systematische Unterdrückung nicht existieren. Vielmehr heißt es, dass wir Bedeutungsproduktionen konstant machen und Sachen Bedeutung zuschreiben oder ihnen absprechen. Und gleichzeitig natürlich, dass auch in einem... Das wird auch zur Absprache mit Diskursen gemacht, etc. Das heißt, da hängt viel zusammen, aber natürlich, die Subjektivität ist ein zentraler Punkt. Und das heißt aber natürlich auch, dass die einzelnen Personen können viel daraus machen. Und das meine zwei Lieblingsbeispiele in dem Kontext. Erstens, ein Filmkritiker der Nazi-Zeit, also der in der NS-Zeit in Deutschland geschrieben hat, war zwar oppositionell gegenüber dem System, hat aber trotzdem weiter Tageszeitungen Filmkritik geschrieben. Und was er gemacht hat, war immer, dass er sich in den schlimmsten Nazi-Schinken gesetzt hat, ganz vorne in die erste Reihe und den Film, die Nazi-Schinken, in avantgardistischer Art wahrgenommen hat. Das heißt, es ging um die Farben, um die Formen, die sich auflösen, wenn man direkt davor sitzt und nicht wirklich den Inhalt mehr sehen kann. Und damit hat er natürlich den Text quer gelesen, gegen den Strich gelesen. Und anderes Beispiel ist natürlich Fearless Girl, eine Statue, die eigentlich die vor dem Charging Bull, den dieser großen bekannten Stierstatue im Wall Street steht. Und viele meinen, Fearless Girl ist nichts anderes als genauso wiederum von einem Investmentfonds gesponserte Statue, die halt zum Weltfrauentag gespendet worden ist, so könnte man sagen. Und ist natürlich trotzdem wiederum auch hier Kommodifizierung von Diversität zum einen und zum anderen könnte man auch sagen, auch wiederum, eigentlich steht sie wiederum nur für Kapitalismus. Aber für viele, vor allem Frauen, haben das eingenommen als ein Symbol und es aufgegriffen, als angeeignet. Und ich glaube, darum geht es dann. Es geht um Aneignungsprozesse, wie auch zum Beispiel Rosie the Riveter, das berühmte Propagandabild von dem Zweiten Weltkrieg, wie dieses Bild bis heute verwendet wird in feministischer Kritik. Und so kann natürlich auch ein Film wie Coco, den man kritisch sehen kann, wo wir auch das adressieren sollten, was dahinter steht, natürlich genauso auch angeeignet werden als ein Bild, wo man sich wiederfindet. Und Hair Love, genau dasselbe.
Ja, damit hast du ganz, ganz viele Fächer, auch philosophische Grundsatzdiskussionsfässer aufgemacht. Aber dafür bin ich immer zu haben. Ja, hast natürlich recht, ja, absolut. Und das ist auch ein Grund, also wie gesagt, warum wir hier für euch diesen Podcast halten, warum wir so gern über Filme diskutieren, einfach um unser Aneignungspotenzial, aber auch einfach unsere Sichtweisen zu erweitern und ja, neue Perspektiven reinzubringen. Ja, gut.
Wollen wir vielleicht trotzdem die Frage stellen?
Aus dem Film zu
kommen. Ja, genau. darf ich dir den Ball wieder zuspielen und fragen, inwiefern denn das Haar so zentral ist? Ich meine, das Film heißt Hair Love, der Film wurde rezipiert, vor allem in diesem Kontext und um wiederum ein Gegenbild zu machen. Dagegen wurde zum Beispiel gerade Princess and the Frog als eigentlich eine weiße Prinzessin dargestellt, die einfach nur schwarz angemalt worden ist, im krüdester Art und Weise gesagt, weil sie genauso wiederum so ganz glattes Haar hat. Und sogar gab es zu Kritik und Protesten gegen die Darstellungsweise von ihr im letzten Disney-Film, also in Wreck-It Ralph 2, wo sie wieder vorgekommen ist, unter vielen anderen Prinzessinnen. Und sie hat tatsächlich das Design von ihr verändert. Von einer Prinzessin mit glattem Haar zu einer Prinzessin mit lockigem Haar. Und dementsprechend ist die Frage, glaube ich, gerechtfertigt. Warum ist das Haar so zentral? Und gerade in diesem Film, wie das im Film benutzt, in Hair Love.
Ja, weil das Haar natürlich, wie soll ich sagen, prototypisch oder nicht nur prototypisch, also das Haar beziehungsweise eine bestimmte Haarstruktur oder eine solche Haarstruktur, hauptsächlich bei People of Color vorhanden ist. Ja, also ja, wie soll man sagen, das ist ein solches Haar oder eine solche Haarstruktur hat man als, wie wir es beide sind, weißer Europäer nicht. Ja? Oder sehr, 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 sehr selten. Deswegen steht diese Haarstruktur oder ein solches krauses, lockiges Haar zu haben, sinnbildlich als ein recht deutlich, auch optisch im sofortigen Vordergrund stehendes Charakteristikum einer ganzen Bevölkerungsgruppe. Ja, nämlich der People of Color. Mhm. Und deswegen ist das so wichtig, ja, weil das auch ein Punkt der Identifikation ist und mit ganz bestimmten Problematiken oder Alltagssituationen, wie wir im Film sehen, einhergeht, die man nur sehr gut nachvollziehen kann, wenn man eben Teil dieser Bevölkerungsgruppe ist und selbst damit kämpft. Also ich hatte früher auch langes Haar bis in meine Taliengegend und musste dann auch ein bisschen mit meinem Haar kämpfen jeden Morgen. Aber natürlich waren das andere Haarprobleme oder geringere Haarprobleme oder was auch immer als ja, als es die Protagonistin hier in diesem Film sieht. Also einfach andere Haarstruktur, die steht sehr prototypisch oder sinngebend oder sinnbildlich so rum für eine Bevölkerungsgruppe, die auch ja in diesem Film eben angesprochen wird. Deswegen ist das so wichtig.
Was ist, wenn ich jetzt sage, Haar ist Politikon? Würdest du denn zustimmen?
Das ist absolut. Also das ist ja eigentlich die logische, konsequente Weiterführung von dem, was ich gesagt habe. Wenn es ein bestimmtes Merkmal gibt, dass eine Bevölkerungsgruppe oder eine Interessengruppierung, meinetwegen auch eine Gruppierung welcher Art auch immer, kennzeichnet und diese Gruppierung aus welchem Grund auch immer politische Relevanz hat, natürlich wird dann dieses Merkmal auch zu einem Politikon und kann dementsprechend, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, kann man darüber streiten, aber kann dementsprechend natürlich auch eingesetzt werden, beziehungsweise zu allermindest thematisiert werden. Ja.
Ja, also auf jeden Fall, genauso wie du es gesagt hast, auch aus Identifikationsbasis halt. Und ich glaube schon, dass das in der Laufe der Geschichte von den USA zum Beispiel immer wieder passiert ist. Das war ja auch so, dass, also ich denke dann immer so an die Suit-Suits-Jugendbewegung der 1930er Jahre, wo die Männer sich alle sagen, ihre Haare vollkommen mit irgendwelchen Chemikalien runter gebrochen haben, so ganz glatt gekämmt haben eigentlich, also die schwarze Jugendbewegung, und damit eigentlich sehr stark weiße Schönheitsideale verkörpert haben. Und das steht so im Kontrast zur Black Power Bewegung, wo Blackness schön ist, Black is beautiful. Und da ist natürlich dieser Afro auf einmal wichtig geworden. Und bis heute und auch immer wieder kommen solche Bewegungen zustande, die eben gerade das kritisieren, wie stark vor allem schwarze Frauen jetzt wiederum mit weißen Schönheitsidealen, sich an weißen Schönheitsidealen orientieren und stattdessen stärker eigentlich eben dieses krause Haar, was eben, wie du sagst, so bezeichnend für sie steht, eigentlich bezeichnend für sich ist, mit Respekt tragen oder Variationen davon. Also meine Tante, die schwarz ist, die hat, das war ich mir sehr begeistert, jede
Aber
Woche eine andere Haare, jedes Mal, wie ich gesehen habe, war sie eine andere Frisur getragen, die sie immer, wo sie immer mit dem Haar gespielt hat, was sie konnte, also was sie einfach machen konnte. Und sie hat natürlich nicht nur ein Afro getragen, sondern auch eher Dreadlocks und ähnliches, aber sie hat jedes Mal was anderes gehabt, was sehr spannend war. Entschuldigung, was wolltest du sagen?
also ich finde es, nee, ich wollte, ich, ja, also ja, ich glaube, ich bin beeindruckt und wahrscheinlich sind es unsere Zuhörer auch. Also jede Folge kommst du hier mit einer Tante aus einem anderen ethnischen Hintergrund daher. Letzte Woche war es die chinesische Tante, heute die schwarze Tante. Also
Ja,
ja, okay, spannend.
ich habe tatsächlich drei Tanten, die tatsächlich im internationaler sind, Anführungszeichen. Also eine ist japanisch, die ist aber von meinem Onkel getrennt.
Japanisch, okay,
Eine ist
nicht chinesisch.
chinesisch, die sind noch
Ah, wirklich? Okay,
zusammen.
japanisch, okay.
Genau. Also die japanische ist schon seit langem von meinem Onkel getrennt. Und
Aber dann
meine
hättest du eigentlich die japanische Tante in der letzten Folge erwähnen müssen. Also,
Ja,
da bin ich jetzt ein
sorry,
bisschen enttäuscht.
sorry.
Oh, sorry, ja, sorry.
Und die letzte ist halt meine Tante, mit der ich mich eigentlich recht gut verstanden habe, vor allem als Kind aus Burkina Faso, die halt eben auch seit jetzt schon mittlerweile 25 Jahren in Österreich lebt und immer wieder nach Burkina Faso zurückfährt für ein paar Monate und so. Aber ja, genau. Und wie gesagt, eine von ihren Sachen, die sie sehr charmant gemacht hat, war immer, dass sie jedes Mal eine andere Frisur getragen hat. Und irgendwie auch das, aber immer Frisuren, die ganz klar im Kontrast stehen mit weißen Schönheitsidealen. Und immer versucht, das zu imitieren. Und das ist auch das, was ich gemeint habe. Und das war so eine Kritik, die konstant geäußert wird. Und die auch dazu führt, dass zum Beispiel dieses Natural Hair Movement gekommen ist in den 2000er Jahren, wo eben gerade die Schöne des schwarzen, lockigen oder krausen Haares in den Vordergrund gesetzt wird. Und der Film versucht es ja auch ästhetisch eigentlich stark darzustellen.
Ja, ganz, ganz, ganz stark, ja.
Wie kannst du mir vielleicht ein bisschen zeigen, wie er es macht? Also nur damit wir,
Ja,
ja, zu.
das Haar steht nicht nur thematisch, sondern auch die Kadrage betreffend oder das ganze Bild betreffend im Vordergrund recht stark. Also das heißt, es gibt, also ich habe hier Bilder im Kopf, wo fast die ganze Kamera in Anführungszeichen von Haar bedeckt ist und sich der Vater dann eben durch dieses Haar erst durchkämpfen muss und dann unter Mühen das Haar zur Seite schiebt und dann das Haar plötzlich ein gewaltiger Boxer wird und ihn zurückboxt. Also das Haar kämpft auch zurück, das Haar verteidigt sich auch, das Haar hält und fordert seine Stellung ein, das Haar gibt sich so leicht nicht geschlagen. Ja, genau.
Ja, da gibt es auch diesen wunderbaren Anfangsmoment, wo einfach das Haar wo sie aufwacht, hat eine Haube auf vom Schlafen, eine Schlafmütze. Und dann nimmt sie die Schlafmütze runter und mit einem Plopp beginnt das Haar auf einmal sich wieder borstig groß zu machen, von klein auf einmal riesig. Und ich glaube auch, die Animation ist ziemlich spannend eigentlich, weil sie konstant versucht, alle Teile in Bewegung zu halten und auch so eine Haptik wiederzugeben. Und ich finde, das ist eigentlich wirklich schön auch geworden. Aber das Schöne natürlich an dem Film ist ja, oder das, was im Zentrum steht, ist ja nicht nur unbedingt, was das Haar für als Repräsentationsobjekt, als politisches Objekt funktioniert, sondern natürlich genauso auch, wie sie Beziehungen miteinander strukturieren. Und ich glaube, das wäre ein schöner Abschluss dieses Podcasts, wenn du noch, Patrick, uns erzählen könntest, wie der hier die Beziehung so übers Haar eigentlich strukturiert wird.
Die Beziehung über das Haar strukturiert? Ja. Naja, also der, naja, genau, der Vater, ich nehme an, es ist der Vater von Zoe, der übernimmt dann quasi das Hoheitsgebiet oder die Rolle, die eigentlich die Mutter normalerweise einnimmt, oder er geht in ihr Expertisengebiet rein. Das wissen wir dadurch, weil die Mutter eben auch eine, ja, wie soll ich sagen, Beauty-Bloggerin auf YouTube ist und da eben einen Kanal hat, wo sie Tipps zum natürlichen Stylen von großen, also schwarzen Haaren zum Besten gibt, und die Tochter versucht eben sich daran zu orientieren, weil sie sich, okay, Spoiler, weil sie sich quasi bereit macht für einen Besuch der Mutter, also sie besuchen sie. Die Mutter ist auch noch immer im Krankenhaus, sie hat wahrscheinlich Krebs oder eine andere schwerwiegende Diagnose, aufgrund derer sie dann alle ihre Haare verloren hat, also das ist auch hier wieder sinnbildlich ein bisschen, und der Vater muss dann da übernehmen und was heißt muss, aber er unterstützt dann und hilft der Tochter mit der Hilfe des Tutorials der Mutter, um dann die Mutter letzten Endes besuchen zu können und sie auch trotz ihrer, ja, krankheitsbedingten Glatze in den Arm nehmen zu können, und die Familie ist dann wieder zusammen, glücklich wie nie. Also das heißt, diese fluide, wenn nötig, während mögliche Aufteilung und auch wieder gegenseitige Unterstützung, da sind wir ein bisschen entfernt beim letzten Podcast auch wieder, wird die thematisiert und als sehr funktional und zielführend dann gezeigt.
Ja, na, vor allem, sie wird auch irgendwie, also der Vater wird ja am Anfang dargestellt so, als würde er sich dem vollkommen überfordert vorkommen, also weil es anscheinend, wie du sagst, nie gemacht hat bis jetzt. Und er blickt so mit Erschrecken auf die verschiedensten Kosmetikartikel, die bei Suri am Tisch stehen, und dann überlegt sich einfach, eine Haube ihr aufzusetzen, und will es auch tun, damit er sie besuchen kann. Und es ist ja, wie du es richtig sagst, irgendwie auch dieses, ja, durchaus pathetische, aber es ist halt ein Kinderfilm, soll halt auch große Emotionen erwecken, glaube ich. Moment, wo es das Video-Tutorial auch dann so sagt wie: Auch wenn ich nicht da bin, könnt ihr das ganz leicht machen, indem ihr einfach meine Schritte folgt. Und dann leitet sie eigentlich an. Das heißt, es wird auch so diese Vaterschaft, kann er performieren, durchaus mit der Hilfe von der Mutter, aber gleichzeitig auch zeigt es so eine Intimität und eine Zärtlichkeit, die er vorher nicht hatte. Am Anfang hatte er dieses Boxen im Haar, und da sieht sie nur so als eine störrische Hindernis, was wohl nicht wegkommt. Und dann beginnt er, das Haar in einer Montage zu gelen oder halt eine Creme einzufügen ins Haar, langsam zeitlich zu kämmen. Und ich fand tatsächlich, einer der schöneren Momente war, dass er einen Fistpump versucht, bei seiner Tochter zu machen, und stattdessen fällt sie ihm in die Arme, fällt er sie um den Kopf, um eben auch hier diese Zärtlichkeit in den Vordergrund zu setzen. Und ich glaube, das ist auch irgendwie so im Zentrum dieses Films irgendwo, wie sagen die Idee schwarzer Vaterschaft, die oftmals vor allem wegen der schwarzen Maskulinität, als schwarze Hypermaskulinität, als gewalttätig oder, also es gibt viele Negativbilder von schwarzer Vaterschaft, und der Film versucht ganz im Kontrast hier eine Zärtlichkeit, eine Intimität, die da diesen Bildern zum Trotz kommt, hier dagegen zu halten.
Ja, absolut. Ja,
ja.
Schön gesagt.
Ja, und ich finde damit, auch wenn wir beide den Film, wie gesagt, es ist nicht für uns gemacht, dieser Film. Und ich finde es auch gut so, wenn der nicht für uns gemacht ist. Wir können trotzdem ihn respektieren und wertschätzen. Und ich glaube, das haben wir auch getan, weil der Film auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen mit Haar, Repräsentation und natürlich auch mit Familie zu tun hatten, wie das Haar wiederum hier nicht nur als Politikon funktioniert, sondern genauso als ein Moment der Zärtlichkeit oder der Nähe, so ein Doing Family, wo Family performiert wird. Und wie nächstes Mal Familie performiert wird, werden wir sehen, wenn wir Jojo Rabbit von Taika Waititi machen werden, wo Familie ganz anders dargestellt wird und wir stärker uns anschauen, wie Faschismus dargestellt wird und wie hier auch die Lächerlichkeit des Faschismus, wie das wahre Gesicht des Faschismus lächerlich gemacht wird oder Faschismus an sich lächerlich gemacht wird. Aber bis dahin könnt ihr uns mit jeder Form von Beauty-Tipps natürlich jederzeit kontaktieren. Unter welchen Kanälen, Patrick?
Ja, bitte sagt uns, wie wir unser Haar zu richten haben. Schreibt uns einfach eine E-Mail unter kinoonthecouch@gmail.com oder lasst uns einen Facebook-Kommentar da. Bei Facebook heißen wir auch Kino on the Couch. Ihr könnt unter jedem unserer YouTube-Videos, da könnt ihr auch alle alten und neuen zukünftigen Folgen einmal hören und nachhören, uns einen Kommentar da lassen. Eine Kurznachricht über Twitter könnt ihr uns genauso schreiben. Da sind wir auch zugegen unter dem Handle Kino on the Couch. Und letzten Endes sind wir beheimatet auf einer wunderbaren Podcast-Webseite, die nennt sich Podcast Garden. Das ermöglicht es uns auch, dass wir überall per RSS-Feed oder Podcast-Catcher eurer Wahl empfangen und hörbar sind. So zum Beispiel auch auf iTunes. Gut, selbst da habe ich was vergessen.
Es war alles wieder mal absolut perfekt. Und jetzt, Patrick.
Es war haarscharf.
Jetzt, Patrick, dreh dich bitte um, damit ich da beginnen kann, dir ein Zöpfchen zu flechten. Als zuerst beginnen wir mit dem Gel, glaube ich. Hast du das dabei? Wo ist das?
Ja, schau doch hinter mich. Da ist mein ganzes Sammelsurium an Kosmetika.
Also, liebe Zuhörerinnen, das kann auch länger dauern, bis wir beim Patrick diese Zöpfchen machen. Dementsprechend sagen wir jetzt schon mal gute Nacht und bis bald. Ciao.
Ciao.
Dich nicht so, Patrick. Komm. Patrick, nein, nein, das muss das sein.
Gibt mir meine Witze.
Wer schön sein will, muss leiden.
Ja, ich sehr viel leiden.
Die Moral der Geschichte. Ich glaube, wir haben den Film falsch verstanden.
Ja.